Radio 1. Die Profis.
Kohle ist tot, es lebe die Kohle. Fast zwei Jahrzehnte gibt Deutschland dem Gesetz zur Reduzierung und zur Beendigung der Kohleverstromung. Spätestens 2038 soll dann Schluss sein in Jenschwalde und Co., so beschlossen von Bundestag und Bundesrat Anfang des Monats. Inwieweit das die Energiewende beschleunigt oder bremst, das bespreche ich mit Volker Stelzer. Der forscht am Institut für Technikfolgenabschätzung des Karlsruher Institutes für Technologie. Schönen guten Tag nach Süddeutschland, Herr Stelzer.
Ja, hallo.
Das Wissenschaft Politik berät, mit Informationen versorgt, aber nicht Politik macht. Das dürfte inzwischen klar geworden sein, hoffe ich, angesichts der vielen Debatten rund um Corona. Wenn ich jetzt Kanzlerin wäre und Sie bitten würde, mir Ihre jahrelange Forschung in einem sinnvollen Kohleausstiegsdatum zusammenzufassen, welche Jahreszahl hätten Sie mir genannt?
Ich hätte 2030 genannt.
2030. Wow, das ist ein gewaltiger Unterschied. Das heißt, wir hätten jetzt in 10 Jahren sozusagen fertig sein müssen mit dem Ausstieg. Wäre dann tatsächlich die Versorgung gesichert gewesen oder, wenn Sie ehrlich sind, doch ein bisschen wackelig?
Nein, es wäre ja nicht darum gegangen, dass dann wirklich 100% zu allen Situationen der Strom aus Erneuerbaren produziert worden wäre. Es hätte ja weiter wie dieses System, was ja aktuell existiert, dass es Backup-Systeme gibt und da könnte dann Kohle, aber eigentlich besser Gaskraftwerke ja noch existieren, die dann, wenn es wirklich Not am Mann ist, wenn wir die berühmte 14-tägige Dunkelflaute im November haben, einspringen können. Aber die wären nur noch als Reserve da.
Okay.
Und wir können ja, wir sehen gerade in Corona, ist nur noch 20% der oder weniger als 20% des Stroms aus Kohle produziert worden und es ist ja nirgendwo ein Engpass gewesen.
Wenn Sie sagen, 2030 wäre auch möglich gewesen, dann müssen wir ja auch sagen, 2038, was jetzt beschlossen wurde, ist die absolute letzte Deadline. Aber natürlich darf die Kohleverstromung auch schon früher an ihr Ende kommen. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass vielleicht 2030, was Sie jetzt gerade genannt haben, doch noch wahr wird und wir früher draußen sind aus dem Kohleabbau?
Also das ist früher, da könnte ich mit jedem, würde ich gerne Wetten annehmen, also auch was ich, um Flasche Champagner oder sonst irgendwas, dass wir früher draußen sein werden. Wir haben erlebt, dass die Kohlekraftwerke im Jahre ersten Halbjahr 2019 über 300 Millionen Euro Miese gemacht haben. Es ist so, die Kohle, das lohnt sich eigentlich in großen Teilen gar nicht mehr. Ist nach meinem Dafürhalten so gewesen, dass viele Kraftwerke, die jetzt noch laufen, am Leben gehalten wurden, um in den Verhandlungen, die jetzt waren, möglichst viel Geld rauszuholen sozusagen von der Politik. Und es hat sich für die Unternehmen ja sehr gelohnt. Also wenn alles zusammenfasst, sind es ungefähr 8 Milliarden, die an die Unternehmen gehen. Und da waren die Kraftwerke am Netz. Und wenn jetzt auch noch von der EU, es gibt ja höhere Auflagen für andere Schadstoffe, für Quecksilber zum Beispiel. Quecksilber ist ein sehr toxischer Stoff. Und da haben die USA schon lange die Grenzwerte eingehalten. Wir müssten die eigentlich einhalten, wenn da die Kraftwerke nachgerüstet werden müssen. Das lohnt sich im Leben nicht mehr. Und da werden wir erleben, dass ganz schnell ganz viele Kraftwerke in den nächsten paar Jahren vom Netz gehen. Und zwar rein aus diesen wirtschaftlichen Gründen, wie ich sie gerade dargestellt habe.
Jetzt ist ja Technikfolgenabschätzung Ihr Geschäft. Das heißt, Sie treffen Aussagen, die auch unser aller Technikeinsatz in der Zukunft betreffen. Woher beziehe ich 2038 meinen Strom? Kommt der aus dem Speichermedium in meinem Keller oder in meiner Straße? Oder merke ich eigentlich von dem infrastrukturellen Umbau gar nichts?
Es ist so, dass nach den Erkenntnissen, die ich habe über die Zukunft, dass die Bevölkerung schon einiges sehen wird. Dieser Umbau wird die Gesellschaft schon prägen. Die Energie, ich habe also vor 10 Jahren dieses Thema in der Gesellschaft angesprochen habe, war es so, dass das total sperrig war. Keiner konnte was damit anfangen. Da gab es den Atomkonflikt, das war ein Konflikt, den man ansprach in Bezug auf Energie. Und das Zweite, was ja auch im weiteren Sinne mit zu tun hat, waren dann hinterher diese Diesel- und NOx-Geschichten in den Innenstädten, dass diese problematisch sind. Aber sonst ist eigentlich Energie, also wenn es diese Bewegungsenergie, Mobilität mitnimmt. Wir werden aber sehen in der Zukunft, dass das viel mehr in die Gesellschaft geht, weil natürlich erstmal geht die neue Energieproduktion in die Fläche, man sieht sie mehr. Es sind immer diese zentralen Großkraftwerke, jetzt bei in Kölner Gebiet oder in der Lausitz zu sehen sind, sondern wird mehr in der Fläche sein. Und das Zweite ist auf den Dächern, die Leute werden zu Prosumern. Viele Menschen werden dazu übergehen, die Energie selbst zu produzieren, weil es für sie unsinnig ist. In 10, 15 Jahren werden die Kinder sagen, das ist doch so unsinnig gewesen, vor 20 Jahren Häuser zu bauen. Da schien im Sommer die ganze Zeit die Sonne da drauf und diese Energie wurde verschwendet. Da gab es so viel Energie, die wurde nicht genutzt. Mhm. Und diese Sicht wird sich ändern, bin ich vollkommen sicher.
Sie sagen, das ist prägend, dieser Wandel. Aber wie groß ist denn die allgemeine Bereitschaft, diese Wende mitzutragen und auch zu gestalten? Also beispielsweise ein altes Haus umzurüsten. Ich frage jetzt sowohl für die Menschen in den betroffenen Regionen wie der Lausitz, die zuschauen müssen, wie ihre Jobs aussterben, aber eben auch bei der Gesamtheit der Verbraucherinnen und Verbraucher.
Ja, also gerade mit den Verbraucherinnen und Verbrauchern, da ist es meine aktuelle Forschung, geht gerade in diesen Bereich. Das ist schon nach wie vor schwierig, die Kommunikation. Aber da ist auch so, dass da eine Reihe Rahmenbedingungen sehr, schlecht gesetzt sind. Zum Beispiel Mieterstrom. Es gibt viele Beratungsinstitutionen, mittlerweile staatlich privat, die mit den Menschen in Kommunikation sind, wie gerade Mieter. Deutschland ist das Land, eins der Länder weltweit, die den höchsten Mieteranteil haben in der Relation der Wohnung, Besitzer und Mieter. Und das ist sehr schwierig, das ist selbst zu nutzen. Aber wenn man da die rechtlichen Rahmenbedingungen ein bisschen verändern würde, könnte da viel, viel mehr losgetreten werden. Und man muss ja sich zurückerinnern, die Energiewende war ja mal eine deutsche, nicht Erfindung, aber wir waren da sehr, sehr stark Anfang der 2000, 2005, 2007. Und das war einmal die Rahmensetzung des erneuerbaren Energiengesetzes, aber getragen durch die Bevölkerung. Die da investiert haben, das waren nicht die Großkonzerne. Das war die Bevölkerung, die sagten, wir wollen auf unseren Dächern, wir wollen an der Energie, wir wollen raus aus der Atomenergie. Das war damals noch ein Haupttreiber, da war der Klimawandel noch nicht so das Thema. Und die Bevölkerung, glaube ich, kann auch jetzt mitgenommen werden, wenn die Rahmenbedingungen richtig gesetzt werden. Und auf die Lausitz bezogen, da habe ich die große Hoffnung. Ich sehe ein bisschen, ich komme aus dem Ruhrgebiet und sehe diesen Wandel, den wir in der Steinkohle genau vor 40 Jahren genau das Gleiche angestoßen haben. Raus aus der Steinkohle im Ruhrgebiet. Das war ein ähnlich dramatischer Wandel. Ich würde mir wünschen, dass angeknüpft an die Kompetenz, die Lausitz hat im Energiebereich, dass aus dem jetzigen Energieland Lausitz auf der Kohlebasis ein Energieland auf erneuerbare Energien wird. Diese Umstrukturierung bietet wahnsinnig Chancen für Windenergieanlagen, für Photovoltaikanlagen, da zu errichten und weiter das Energieversorgungsherz Deutschlands zu sein.
Das sagt Volker Stelzer, er forscht am Karlsruher Institut für Technologie und gesprochen habe ich mit ihm über den Kohleausstieg bis 2038 oder aber, wer weiß, bis 2030. Haben Sie besten Dank für das Gespräch. Schönes Wochenende.
Ja, danke schön. Tschüss.